Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Ukraine, 5 Uhr morgens. So ist ein Text überschrieben, der in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin vorgetragen wurde. Wir berichten außerdem über ein neues Musiktheaterfestival in München und zwei Opernpremieren von Georg Friedrich Haas. Vergangene Woche begann in Kiew der erste Kriegsverbrecherprozess. Heute wurde das Urteil gesprochen. Der junge russische Panzersoldat, der die Erschießung eines 62-jährigen unbewaffneten Zivilisten gestanden hatte, muss lebenslänglich ins Gefängnis. In seinem Schlusswort hatte er gesagt, dass er die Tat bereue und dass er alle Maßnahmen akzeptiere, die verhängt würden. Die Verteidigung des Soldaten hatte auf Freispruch plädiert, weil er auf Befehl gehandelt hatte. Weil sicherlich bald weitere Kriegsverbrecherprozesse in Kiew geführt werden, habe ich am Abend mit Professor Wolfgang Schomburg gesprochen. Von 2001 bis 2008 war er der erste deutsche Richter am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Und er war Berufungsrichter beim UN-Tribunal für Ruanda. Für die ukrainische Generalstaatsanwältin haben Kriegsverbrecherprozesse zurzeit absolute Priorität und auch, dass die Verhandlungen von der internationalen Presse im Saal oder online beobachtet werden können. Ich habe Wolfgang Schomburg gefragt, wie wichtig es seiner Erfahrung nach ist, dass solche Prozesse zügig durchgeführt werden.
Damit haben Sie gerade die große Besonderheit angesprochen, die wir weder in Ruanda noch in früheren Jugoslawien feststellen konnten, dass also gleich zu Beginn mit der Strafverfolgung begonnen wurde und sehr, sehr zeitnah die erste Verhandlung stattgefunden ist. Das ist sehr wichtig, weil diese einzelnen Fakten, die hier zusammengetragen werden, ja doch nachher ein großes Bild ergeben. Aus diesem großen Bild man dann erst feststellen kann, reicht das für eine Anklage auch gegen die höheren Ränge und dann schließlich, wie so oft auch in der Öffentlichkeit gefordert, gegen Personen wie Herrn Lavrov oder gegen Herrn Putin. Ich habe also noch selten zu diesem frühen Zeitpunkt ein so transparentes Verfahren gesehen, was sofort auf die Füße gestellt wurde. Dazu kann man den Kollegen in der Ukraine nur gratulieren. Und alles, was man gesehen hat, spricht ja dafür, dass es ein faires Verfahren gewesen ist.
Es ist ein einfacher Soldat aus Sibirien verurteilt worden. Ist eine strenge Strafverfolgung ungeachtet des militärischen Rangs genauso wichtig?
Die strenge Verfolgung ist genauso wichtig, weil ja unser Grundsatz ist, dass alle Menschen, Täter wie Opfer, gleich sind und dass auch ein im Krieg begangenes Delikt die gleiche Antwort erfahren muss wie ein Mord in einer friedlichen Gesellschaft. Sie haben natürlich recht, es gibt ein wenig zu denken, dass er 21 Jahre erst war. Aber ich denke, hier muss gleich am Anfang auch aus meiner Sicht ein klares Wort gesprochen werden, das auch ein Indikator ist und ein kleines Warnsignal, falls es überhaupt durchdringt, für die anderen Soldaten aufpassen. Es gibt tatsächlich Gerichte in der Ukraine und wir laufen Gefahr, dass wir, wie es noch nie in den früheren Kriegen der Fall gewesen ist, dass wir gleichermaßen in flagranti erwischt werden und dann auch bestraft werden. Aber was noch der zweite wichtige Punkt ist, dass diese Unterlagen nicht untergehen. Dass es offensichtlich eine Vereinbarung gibt zwischen der ukrainischen Generalstaatsanwältin und dem Generalstaatsanwalt bei dem Internationalen Strafgerichtshof, dass sie die Unterlagen sofort austauschen. Es war erschreckend für mich, aber es ist die Realität. Kürzlich von eben dieser von Ihnen erwähnten Staatsanwältin in der Ukraine zu hören, ja, wer weiß denn, ob wir in den nächsten Wochen und Tagen noch leben? Wer weiß, wo die Akten verschwinden und wo die Beteiligten, wo die Zeugen sind? Von daher müssen wir alles daran tun, dass dieses einfließt in das internationale Sammeln von Informationen, die dann erst die richtig große Strafverfolgung zulässt.
Solche Prozesse, haben Sie das erlebt, dass die auch den Opfern bzw. der Gesellschaft, die sich mit dem oder den willkürlich Getöteten ja auch identifiziert, dabei hilft, mit dem Geschehenen abzuschließen?
Also mit dem Geschehenen abzuschließen, das wäre zu viel verlangt. Es zeigt nur, dass es auch in einer solchen Situation so etwas wie Gerechtigkeit geben kann und die Leute der Strafe zugeführt werden, die man erwartet. Und damit auch gleichzeitig verhindert wird, dass die Bevölkerung zur Selbstjustiz greift. Würde es dieses nicht geben, bestünde mit Sicherheit die große Gefahr, dass Angehörige von Opfern oder diejenigen, die die Taten beobachtet haben, selbst Justiz üben. Das soll natürlich auf keinen Fall sein. Wie gesagt, es wird den Informationsaustausch geben und dann gibt es im Augenblick schon eine sehr große Gruppe, die in Den Haag nichts anderes zu tun hat, als für die Staatsanwaltschaft die eingehenden Informationen zu koordinieren, zu sammeln und zusammenbringen zu bestimmten Tatgeschehen, sodass man auch weitere Anklagen noch formulieren kann und dass man vor allem auch das alles dann sammelt für die Verfahren gegen die sogenannten Großen, vor allem für die Vorgesetzten. In unserem Fall, Sie sagten richtig, es war ein Handeln auf Befehl. Das hätte auch zu einer Strafminderung führen können, würde aber im Augenblick wahrscheinlich sehr wenig verstanden. Ich denke, derartige Konsequenzen müssten später denn gezogen werden, wenn es um die Dauer der tatsächlichen Strafverbüßung geht. Aber ein Gedanke sollte auch dabei sein, ein Gedanke der Menschlichkeit. Wie kann es sein, dass Putin seine jüngsten Bürger, die zum Teil ja noch der Wehrpflicht, mitten im Wehrpflichtdienst waren, an die Front schickt und in dieser Art und Weise dafür gesorgt, dass sie aufgerieben werden, dass sie, wie die meisten von ihnen offensichtlich, direkt getötet oder schwer verletzt werden oder dann vor ein solches Kriegsgericht gestellt werden.
Wäre es denn gut, Herr Schomburg, wenn die Ukraine nächste Prozesse vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zur Verhandlung bringt?
Nein, das schon deswegen nicht, weil im Augenblick für derartige Straftaten, wie wir es hier hatten, der Internationale Strafgerichtshof keine Rechtsprechungsgewalt hat. Die hat er nur dann, wenn es um Taten geht, die auch im Einzelfall von einer solchen Bedeutung sind, dass sie die internationale Friedensordnung gefährdet, die Sicherheit der internationalen Gemeinschaft gefährdet. Das ist mit Sicherheit bei einer solchen Einzeltat nicht der Fall. Aber es geht ja darum, aus den Einzelfällen jetzt zum Beispiel den Befehlsgeber herauszufinden, dann weiter in seiner Aussage dazu bringt, wer ihm den Befehl gegeben hat und dass wir so dann die ganze Befehlskette von unten nach oben haben. Denn es ist zwar schon sehr klar, woraufhin Herr Putin hinaus wollte, und das kann nur offen bleiben, ob das jetzt ein Völkermord ist oder eine Ausrottung der Bevölkerung in der Ukraine. Letztendlich hat er dieses Ziel und da der Versuch etwa des Völkermordes schon strafbar ist, muss er am Ende des Tages auch zur Verantwortung gezogen werden. Nur für diese einzelnen Delikte, dass man ihm das alles zurechnen kann, muss die hierarchische Kette sauber aufgebaut werden. Man muss natürlich auch als Straftat einschätzen, nicht nur den Diebstahl von Getreide, sondern auch, dass es unmöglich gemacht wird, dass afrikanische Länder, die angewiesen sind auf die Getreidelieferungen aus der Ukraine, dass die davon abgeschnitten sind, dass die Häfen vermint sind und dergleichen mehr. Das sind ja auch Straftaten, die nach internationalem Recht strafbar sind.
Mit Professor Wolfgang Schomburg, ehemaliger Richter am Internationalen Strafgerichtshof, Für das ehemalige Jugoslawien habe ich über das erste Urteil, das im Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine verhängt wurde, gesprochen und auch über die gesellschaftliche Wirkung eines solchen Verfahrens. Besten Dank, Herr Schomburg.
Ich danke Ihnen.
Bereits im April musste die Heinrich-Böll-Stiftung auf Druck russischer Behörden ihr Moskauer Büro schließen. Heute legte die Generalstaatsanwaltschaft nach, wir haben es in den Nachrichten gehört, und erklärte die Stiftung zur unerwünschten Organisation. Sie ist damit faktisch in Russland verboten. Das große Berliner Büro der Böll-Stiftung war heute Abend der Ort für eine szenische Lesung aus Theaterstücken zweier ukrainischer Autorinnen. Schauspieler und Schauspielerinnen vom Dokumentartheater Theater Berlin und vom Deutschen Theater waren daran beteiligt. Das Stück Krim, 5 Uhr morgens, handelt von der russischen Besatzung der Krim vor 8 Jahren. Es wurde auch gesungen und Musiker kamen auf die Bühne. Der Gesang bildete wahrscheinlich einen scharfen Kontrast zu allem, was über die Annexion gesagt wurde. Thomas Franke, seit langem vertraut mit den Verhältnissen in der Ukraine und in Russland, hat den Abend in der Heinrich-Böll-Stiftung miterlebt. Herr Franke, was waren das für Singstimmen?
Es waren vor allen Dingen krimtatarische Singstimmen. Also wir haben jetzt nicht so richtig den Gesang gehört, weil das Stück ist ein bisschen länger gewesen. Aber es ist ein krimtatarischer Text, der da vorgetragen wird. Das ist eine Turksprache und wie ich finde, eine sehr schöne Sprache, eine sehr weiche Sprache. Ansonsten waren das Geschichten, die dann auf Deutsch übersetzt waren, zum Beispiel von einer alten Frau, die als Kind in der Stalinzeit, wie alle anderen Krim-Tataren auch, deportiert worden ist, dann später zurückgekehrt ist, erlebt hat, wie die Sowjetunion zusammenbricht, dann in der unabhängigen Ukraine gelebt hat und 2014 halt erleben musste, wie ihre Heimat erneut besetzt wird und wie die Polizei wieder bei ihr stand, nun als alte Frau, und dabei hat sie einen Herzschlag ereilt und ist dann gestorben ob dieses Schrecks. Und es war auch die Stimme zum Beispiel von Rechard Achmetow. Der hat kurz nach der Besatzung der Krim im Februar 2014 auf Facebook einen Aufruf gestartet, dagegen zu protestieren, ist dann verschwunden. Im März wurde seine Leiche gefunden mit Folterspuren. Unter anderem war ihm ein Auge ausgestochen worden und das war dann auch die angebliche Todesursache. Sehr berührend fand ich, wie eine Familie ihren Söhnen erklärt hat, dass morgens um 5, und deshalb heißt es morgens um 5, Männer kommen können, dass die aber feige sind und man sich deshalb vor ihnen nicht fürchten muss. Die haben solche Angst, haben sie ihren Jungs erzählt, dass die sich vermummen müssen, ihr Gesichter verhüllen und dass sie sich sogar bewaffnen müssen. Und als dann morgens um 5 die Spezialkräfte kamen, um den Familienvater zu holen, waren die Jungs ganz ruhig. Die Spezialkräfte haben dann sogar das Spielzeug der Kinder durchsucht, hieß es in der Geschichte. Also die Geschichten, die da erzählt wurden, das sind durchgehend Geschichten von der Sehnsucht in Gefängnissen, von Liedern über die Schönheit der Krim, die die Frauen bei der Verhaftung für ihre Männer singen, um ihnen Kraft zu geben. Und es sind Geschichten voller Leid.
Ich höre Ihnen zu, Herr Frank, aber Sie müssten ein bisschen lauter reden.
Sehr gern.
Wie wichtig ist es gerade heute, an die Vorgeschichte des aktuellen Krieges zu erinnern?
Das ist unglaublich wichtig, gerade wenn wir uns vergegenwärtigen, dass es immer wieder Forderungen gibt, die Ukraine möge doch Territorien aufgeben. Und wenn wir uns mit der Krim beschäftigen und dem, was dort passiert ist seit der Besatzung, dann sehen wir, dass dort schwarze Löcher gebaut werden, aus denen wir nichts mehr erfahren, dass dort Menschenrechte verletzt werden, dass dort Kultur zerstört wird, nicht nur die krimtatarische Kultur zerstört wird. Denn dieser ganze Feldzug ist ja angelegt und auch angesagt, die ukrainische Kultur zu zerstören. Und wir haben dann, wenn diese Gebiete aufgegeben werden, natürlich als Journalisten wie jetzt auf der Krim nicht die Chance, dorthin zu kommen und diese Geschichten zu erzählen, das zu dokumentieren. Und wir haben heute Abend gehört Geschichten von Bürgerjournalisten, die dafür sorgen, dass wir überhaupt an solche Informationen rankommen und dass diese Verbrechen dokumentiert werden können. Und nicht wenige von ihnen werden verhaftet, verschleppt und getötet. Ihre Schicksale sind auch Teil heute Abend gewesen. Aber deshalb ist das so wichtig, sich damit noch einmal auseinanderzusetzen in der aktuellen Situation.
Die beiden Autorinnen haben ihr Stück weitergeschrieben bzw. ergänzt. Der zweite Teil heißt Ukraine, 5 Uhr morgens. Was haben Sie aus dieser Lesung mitgenommen?
Ja, Ukraine 5 Uhr morgens deshalb, weil auch hier 5 Uhr morgens die russischen Truppen die Grenze zur Ukraine überschritten haben. Und das ist natürlich auch, das Ganze ist jetzt größer. Eben haben wir noch die Türschwelle von Wohnungen und Häusern gehabt, jetzt haben wir die eines ganzen Landes. Und die beiden Autorinnen haben das deshalb ergänzt, weil diese Lesung ist Krim 5 Uhr morgens, ist im letzten Jahr geplant worden. Und natürlich hat sich mit dem erneuten Einmarsch, diesem massiveren Einmarsch, alles ein wenig verändert nochmal. Es ist alles noch viel schlechter geworden, schlimmer geworden, bedrohlicher geworden. Und der zweite Teil war anders. Da waren Auszüge aus Tagebüchern von den Tagen nach dem Einmarsch. Zum Beispiel die Geschichte von einem jungen Mann namens Pavel, der verloren durch Kiew ging, der Hauptstadt ging und alle Leute waren weg. Und er begegnete einer alten Frau, gehbehindert, mit Lebensmitteln beladen. Und auch die war einsam, ihre Lieben sind weg, geflüchtet teils. Und die beiden tasten sich ab und es entwickelt sich dann so ein fast surreales Gespräch über Einsamkeit und Verbundenheit, das die beiden dann in der Küche der alten Dame, in dieser alten Frau führen, die flüchten wollte, aber nicht mehr mit ihrer Gehbehinderung in die Züge reingekommen sind. Und man kriegt eine komische Anmutung von dieser Stadt, die immer so lebendig war und nach den ersten Bombenangriffen sehr still gewesen sein muss. Ich war nicht da. Sehr still gewesen sein muss. Das ist auch das, was ich von Freunden, Bekannten aus Kiew gehört habe, aus der Zeit nach dem Angriff, dass die Stimmung sehr surreal war eigentlich.
Also ich höre daraus, dass auch für Sie, der Sie ja permanent Nachrichten aus der Ukraine verfolgen, Sie führen auch selber Gespräche und haben einen tieferen Einblick, so ein doch auch künstlerisch gestalteter und durch ein Podium und Gespräche ergänzter Abend sehr wichtig war.
Der ist wichtig. Es ist wichtig, das emotional zu erfassen. Ich meine, wir lesen jeden Tag diese Geschichten, wir hören Zahlen, da wird über Truppen geredet. Aber das ist natürlich schwer, da einen emotionalen Zugang zu schaffen. Und wenn wir uns angucken, da in der Böll-Stiftung, dieser Saal, der ist nun wirklich nicht sehr sinnlich. Ja, der ist eher was für Tagungen und dann noch eine szenische Lesung. Das kann ja durchaus Längen haben. Das war aber nicht so, was unter anderem ja auch an der Musik liegt, haben wir ja eben gerade reingehört. Und hinter den Lesenden wurde immer wieder so eine Art Action-Painting projiziert. Da entstanden so auf schwarzem Grund mit wenigen mal weißen, mal gelben oder blauen Strichen irgendwie so nicht blühende Büsche zum Beispiel. Oder so ganze Landschaften, die von der Krim sein können. Also ich habe dann geguckt, ob ich die Hauptstadt der Tataren da wieder finde. Aber das hätte auch ganz woanders sein können. Und dann entstanden plötzlich Gitter und vergitterte Zellen dort. Und das Ganze, wenn ich mal so ein Fazit ziehen soll, ist von der Regisseurin Marina Schubert sehr angenehm, sehr zart, sehr still und sinnlich inszeniert worden und war dadurch im wahrsten Sinne des Wortes schlicht und ergreifend.
Thomas Franke ist für uns bei einer Lesung zum Krieg auf der Krim und seiner Fortführung bis heute in der Heinrich-Böll-Stiftung gewesen. Ukraine, 5 Uhr morgens, das war der Titel des Abends. Danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Richard Wagner war Hitlers Lieblingskomponist. Wagners Schwiegertochter Winifred hofierte den Diktator in ihrem Zuhause und bei dem Festspielen in Bayreuth. In Konzentrationslagern wurden Häftlinge gezwungen, die Musik Wagners zu spielen. Und das ist noch heute unerträglich für Menschen, deren Leben gerettet wurde oder die rechtzeitig nach Palästina emigriert sind. Als im November 1938 deutsche Juden landesweit durch Pogrome terrorisiert wurden, verzichtete das Palestine Symphony Orchestra, das sich 10 Jahre später Israeli Philharmonic Orchestra nennen konnte, auf das Spielen von Wagner-Stücken bei einer Konzertreise. Und seither ist Wagner auf israelischen Konzertbühnen tabu, wenn auch nicht offiziell. Dem Boykott legen sich die Musikhäuser selbst auf. Der letzte Versuch, den Bann zu brechen, liegt 20 Jahre zurück. Benjamin Hammer hat den Mann gesprochen, der sich zurzeit wie kein anderer für für öffentliche Aufführungen von Richard Wagners Musik in Israel einsetzt.
Anruf bei Jonathan Livni. Er ist Israeli, Jude und ein großer Anhänger der Musik eines antisemitischen Komponisten.
Guten Tag, wie geht's Ihnen?
Jonathan Livni hört gerade Musik, als er ans Telefon geht.
Gerade höre ich den Requiem von Verdi, kein Wagner.
Wagner, Richard Wagner. Für viele in Israel sind das Reizwörter. Denn Wagner war ein Antisemit. Er schrieb in einem Aufsatz, Juden seien unangenehm fremdartig. Sprach ihnen ab, eigene Beiträge zur Kunst zu leisten. Später wurde Wagner von Adolf Hitler und dem NS-Regime verehrt. Häftlinge in Konzentrationslagern wurden gezwungen, Wagner zu spielen. Trotzdem ist Jonathan Livni ein Fan der Musik von Wagner. Er sagt, Wagners Musik ist göttlich. Die Liebe zur Musik, nicht zum Komponisten, vermittelte dem Israeli sein Vater. Der wurde in Deutschland geboren und verlor seine gesamte Familie im Holocaust.
Alle sind nach Auschwitz und so weiter, alle wurden getötet. Mein Vater war der Einzige, der hierher kam. Und er kam mit seinen Dokumenten aus Deutschland, Bilder von seiner Vergangenheit und 50 Schallplatten von Wagners Musik.
Wagners Musik soll in Israel im September aufgeführt werden. Jonathan Livni und sein Verein, die israelische Wagner-Gesellschaft, wollen damit ein Tabu brechen. Schon vor der Staatsgründung Israels wurde hier ein inoffizieller Wagner-Boykott verhängt. Livni stört das. Er ist grundsätzlich gegen Boykotte und verweist darauf, dass in Israel durchaus Werke anderer antisemitischer Komponisten aufgeführt würden. Von den vielen Volkswagen auf Israels Straßen ganz zu schweigen. Jonathan Livni ruft dazu auf, das Werk Wagners von der Person zu trennen.
So wie jemand die Musik schreibt, gehört die Musik der Welt und es ist nicht wichtig, wer es geschrieben hat.
Wagner-Gegner in Israel könnten entgegnen, dass nicht nur Wagner antisemitisch war, sondern auch dessen Werk. Etwa mit antisemitischen Stereotypen in Wagners Opern. Jonathan Livni will in Tel Aviv insgesamt 4 Konzerte veranstalten. Wo genau, will die Wagner-Gesellschaft noch nicht verraten, weil es dann zu Protesten kommen könnte. Ein Symphonieorchester aus Haifa hat Livni bereits abgesagt. Auch Israels Kulturminister ist gegen die Pläne. Mittlerweile läuft eine Anfrage beim Symphonieorchester Jerusalem. Von dort bislang kein Kommentar. Im Jahr 2001 erklang Tristan und Isolde in Jerusalem, dirigiert von Daniel Barenboim. Der spielte Wagner als eine Art Zugabe, hatte das vorher mit dem Publikum besprochen. Manche im Publikum waren begeistert, andere verließen Türe knallend den Saal. Der Israeli Offer Waldmann ist Journalist, Hornist und spielte in mehreren Orchestern in Deutschland. Auch Musik von Richard Wagner.
Natürlich war da eine Faszination des Verbotenen, die mitschwang. Ich habe in Israel kein Wagner gespielt, Wagner wird in Israel nicht gespielt.
Was sich im Herbst ändern soll. Der Hornist Waldmann kennt das Argument, Wagner-Gegner in Israel müssten ja nicht ins Konzert gehen. Trotzdem hält er Konzerte mit Werken des Komponisten für keine gute Idee.
Solange es Holocaust-Überlebende in Israel gibt, die dadurch verletzt werden, aufgewühlt, dass Wagner hier gespielt wird, dann gibt es eigentlich keine Diskussion. Wer Wagner unbedingt live hören möchte, kann doch getrost in einen Flieger steigen, nach Österreich, Deutschland, irgendwohin, wo Wagner gerade aufgeführt wird.
Natürlich kennt der Musiker und Journalist auch die Argumente der Wagner-Anhänger, dass Werke anderer antisemitischer Komponisten in Israel zu hören sind.
Wieso darf Strauss in Israel gespielt werden, wenn Wagner nicht gespielt werden darf? Aber ich glaube tatsächlich, der Grund ist, weil Wagner zum Symbol geworden ist, nicht nur aufgrund seiner Veröffentlichungen bezüglich Juden in der Kultur, in der Musik, sondern weil er auch für die Nationalsozialisten ein Symbol war.
Jonathan Livni von der israelischen Wagner-Gesellschaft hofft, es in diesem Jahr endlich zu schaffen und Wagner abendfüllend auf eine Bühne in Israel zu bringen. Eine Sache ist Livni wichtig, zu betonen, dass er und seine Mitstreiter Wagner und dessen Ansichten nicht verharmlosen. Sein Vater habe ihm gesagt, dass da ein scheußlicher Mensch die schönste Musik geschrieben habe.
Wenn ich sterbe, werde ich den lieben Gott fragen, wie war es möglich, jemand, der so ein Antisemit war und so ein schrecklicher Mann war, wie hat Gott ihm so eine Begabung gegeben, um solche wunderschöne Musik zu schreiben? Ich verstehe es nicht, aber Musik ist Musik.
Deshalb beharrt Jonathan Livni darauf, dass Richard Wagners Musik noch zu seinen Lebzeiten in Israel aufgeführt werden kann und sei es, dass nach weiteren Absagen nur Konzerte in Tel Aviv ermöglicht werden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen von Bettina Ritter.
Zum Katholikentag in Stuttgart wird das Kaiser-Wilhelm-Denkmal rot verhüllt. Das rund 8 Meter hohe Reiterdenkmal von Wilhelm I. auf dem Karlsplatz soll nicht zu sehen sein. Als Grund gaben die Veranstalter an, Wilhelm I. werde als Kaiser der Reichsgründung mit dem beginnenden Nationalismus und der danach einsetzenden Kolonialisierung durch das Deutsche Reich verbunden. Auf dem Karlsplatz präsentieren sich während des Katholikentreffens von Mittwoch bis Sonntag in Stuttgart unter anderem katholische Hilfswerke, muttersprachliche Gemeinden aus Württemberg und andere Akteure, die sich weltkirchlich engagieren. Am Samstag sind neben dem Denkmal eine Tanzperformance und eine Lesung vorgesehen. Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin, ZLB, hat 10 Bücher, die als Raubgut aus der Zeit des Nationalsozialismus in ihre Bestände gelangt sind, an Frankreich als rechtmäßigem Besitzer zurückgegeben. Die Restitution der Bände aus der Werksammlung des Philosophen Voltaire fand im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der französischen Botschaft in Berlin statt, wie die ZLB mitteilte. Die Bücher werden nun in die Sammlung der Wirtschafts- und Finanzministerien der Republik Frankreich als Erbin der Bücher aufgenommen. In der Affäre um die Datenanalysefirma Cambridge Analytica hat der Generalstaatsanwalt der US-Hauptstadt Washington Facebook-Gründer Mark Zuckerberg verklagt. Der zuständige Generalstaatsanwalt sagte, Zuckerberg habe den Schutz von Nutzerdaten falsch dargestellt und damit gegen die Verbraucherschutzgesetze des Hauptstadtbezirks District of Columbia verstoßen. Der Skandal um Cambridge Analytica war 2018 publik geworden. Die britische Beratungsfirma hatte sich Daten von rund 87 Millionen Facebook-Nutzern besorgt und ausgewertet. Die Ergebnisse flossen unter anderem in den Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump im Jahr 2016 ein. Der französische Holocaust-Überlebende Elie Buzyn ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren, wie seine Tochter, die frühere französische Gesundheitsministerin Buzyn, der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Buzyn war einer der letzten überlebenden Häftlinge des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau.
Von dieser Spielzeit an soll einmal im Jahr, 10 Tage lang, immer im Mai, ein Festival an der Bayerischen Staatsoper und anderen Bühnen der Stadt München stattfinden. Serge Dorny, der neue Intendant der Staatsoper, war die treibende Kraft dieser Initiative. Jörn Florian Fuchs hat seit dem 19. Mai keinen Festivalabend ausgelassen und auch den österreichischen Komponisten Georg Friedrich Haas gehört, der vor der Premiere seiner Oper Bluthaus am Wochenende sagte, was diese besondere Musikform leisten kann.
Oper ist Theater der Emotionen. Und wer sich zum Beispiel die Oper Bluthaus ansieht und anhört, wird in die emotionale Welt eines missbrauchten Menschen hineingeworfen. Und sieht das Leid dieses Menschen nicht als Voyeur von außen, sondern fühlt unmittelbar mit der leidenden Person mit.
Soweit der Komponist der Oper Bluthaus. Mir kommt der Titel Bluthaus zwar flüssig über die Lippen, aber er steht sicherlich für angstmachende Abgründe. Welche Musiksprache, Jörn Florian Fuchs, findet der Komponist Haas für das Elend des missbrauchten Menschen?
Das sind Vierteltöne, Mikrointervalle. Haas steht ja für jemand, der mit diesen Stilmitteln arbeitet in seiner Musiksprache und der auch das Klangspektrum insofern immer erweitern möchte, als eben Klänge wandern durch Instrumentengruppen zum Beispiel oder indem er Wert legt auf die Obertöne, die man eben dann mithören soll. Das ist immer mitgedacht und mitkomponiert. Das bedeutet aber, dass man als normaler Zuhörer, Zuhörerin oft denkt, das ist relativ einfach zu spielen. Das geht durchaus ganz gut ins Ohr. Und es ist aber in Wirklichkeit wahnsinnig kompliziert zu interpretieren. Und es ist auch eben sehr komplex komponiert. Und es bedeutet gerade im Fall von Bluthaus, dass man dann doch immer eine bedrohliche, düstere Atmosphäre hat mit auch düsteren Wiederholungen in der Musik.
Wie macht denn der Regisseur Klaus Guth die verschiedenen Ebenen dieser Oper sichtbar?
Ganz wunderbar mit Etienne Plus zusammen, die Bühne gestaltet hat. Das ist ein Bühnenraum im Cuvier-Theater, wo das aufgeführt wird, das Stück. Und wir haben auf der einen Seite eben dieses Haus, wirklich das Elternhaus von Nadja. Die Eltern sind tot. Der Vater hat Nadja missbraucht und die Eltern tauchen aber als Gespensterfiguren immer wieder in Nadjas Kopf auf und die sehen, da leben wir auch auf der Bühne und Nadja möchte dieses Haus verkaufen und die verschiedenen Interessenten kommen nun an diesem Abend szenenhaft immer wieder hindurch. Das kommt, sind viele, viele, viele Figuren, die sich für das Haus interessieren. Die Quintessenz ist aber dann, dass Nadja sagt, nein, dieses Haus darf nicht weiter vermietet oder verkauft werden und es wird zugesperrt. Und es gibt ganz am Anfang und am Ende des Stücks ein bisschen Musik von Monteverdi. Das ist ein Konzept bei den Opern hier bei diesem Festival. Aber sehr gut, muss ich sagen, auch gesungen von Vera Lotte Böcker etwa, die diese Nadja singt, aber auch den Monteverdi hinreißend macht. Und da ist die Situation so, dass Klaus Guth eine Art Verhörsituation erfindet. Ein Psychologe oder vielleicht auch Polizist befragt die Nadja und dazwischen erleben wir eben diese Geschichte einer schwer traumatisierten Frau.
Ja, Mai, das ist der schöne, griffige Festivalsname. Welcher Idee von Musiktheater folgt es?
Also wirklich dramaturgisch zu denken, wie das Serge Denis in Lyon gemacht hat. Geplant war auch noch eine Aufführung der Oper Coma von Georg Friedrich Haas, wieder mit dem Libretto von Händel Klaus. Und die ist jetzt nicht Corona-bedingt, sondern Theodor Korenzis bedingt, der ja momentan Schwierigkeiten hat, weil sein Orchester, sein Ensemble eben in St. Petersburg sitzt, ist das Ganze um 2 Jahre verschoben worden. Aber es geht eben auch darum, in die Stadt hineinzuwirken, neue Spielorte zu erobern und auch ein Rahmenprogramm anzubieten. Es war eben sehr eindrücklich, muss ich sagen, ein Konzert mit Werken von Georg Friedrich Haas und eben auch einem Vortrag, aus dem wir einen kurzen Auszug gehört haben. Und Händel Klaus hat also einen wunderbaren Abend mitgestaltet, wurde befragt, hat Auskunft gegeben, wie eigentlich diese Texte entstehen, wo ja oft Protagonisten sich einander ins Wort fallen oder jeder Protagonist, jede Protagonistin ein Wort sagt aus einem Satz und das so durch ein Ensemble wandert. Und da gibt es eben so die Momente, wo das, wie Händel Klaus sagt, in ihn hineinschießt und dann muss das Ganze zu Papier gebracht werden. Und also man bekam auch einen Labor- und Werkstattcharakter mit bei diesem Festival bisher.
Heute Abend ist die Premiere einer weiteren Oper von Georg Friedrich Haas gefeiert worden. Sie heißt Thomas und hören wir noch einmal, was der Komponist dazu anmerkte.
Wenn es gelingen würde, Wladimir Putin dazu zu bringen, sich Thomas anzusehen, danach würde er nicht aufstehen und sagen, so, jetzt habe ich begriffen, was Tod bedeutet und jetzt ziehe ich die Truppen aus der Ukraine ab. So funktioniert Kunst nicht. Kunst wirkt langsam. Langsam, quasi subkutan.
Es scheint wieder um eine Extremsituation zu gehen und wieder hat Händel Klaus den Text verfasst. Was, Herr Fuchs, haben Sie auf der Bühne gesehen und gehört?
Anna-Sophie Mahler, die Regie geführt hat, und Catherine Conan, die die Bühne gestaltet hat, sie schaffen in der ehemaligen Reithalle, der Ort, dieser Spielort heißt jetzt Utopia, es könnte auch für heute Dystopia vielleicht heißen, schaffen ebenfalls einen klaustrophobischen Raum. Es wird gearbeitet mit Gitterstrukturen, mit sich veränderten Räumen, projiziert auf die Wände dieses Spielortes. Und in der Mitte ist ein großer Stein, eine Skulptur, und das ist am Anfang das schlagende Herz des da noch im Sterben liegenden Matthias. Der stirbt dann verwandelt sich dieses Bild zu Geröll. Es kommen verschiedene Figuren, es geht ja um eine Totenwaschung unter anderem in diesem Stück. Da verlässt die Regisseurin allerdings das naturalistisch Gemeinte in diesem Stück, sondern geht ins Abstrakte. Da sind so Lichtwesen mit LEDs behangen, die durch die Szenerie geistern. Und die ganze Geschichte ist ja ein großes Lamento, ein Erinnerungstheater des Thomas, der eben auf seinen Lebenspartner Matthias blickt, der gerade gestorben ist. Und ganz am Ende vereinigen sich die beiden, vielleicht in der Realität, vielleicht in einem Traum. Und das Ganze ist fantastisch hier gesungen von Holger Falk als Thomas und Konstantin Krimmel als Matthias. Auch muss ich sagen, hier wie schon bei Bluthaus eine tolle Ensembleleistung. Man könnte einwenden, dass da die Musik von Haas ein bisschen zu sehr auf der Stelle tritt. Und das liegt aber auch an dieser Szene, die eben versucht, so ein bisschen diese Märchenwelt zu schaffen und zugleich was sehr Abstraktes hat. Musikalisch wurde man bei all diesen Veranstaltungen total glücklich. Heute hat Alessandre Bloch das Münchner Kammerorchester dirigiert. Bei Bluthaus war es Titus Engel am Pult des Bayerischen Staatsorchesters. Und die besondere Idee oder der Clou an dem Festival ist, dass eben auch diese unterschiedlichen Institutionen zusammenarbeiten. Also mit Schauspiel, mit eben dem Münchner Kammerorchester, sodass man wirklich ein Gravitationszentrum in diesem Wonnemonat Mai schaffen will, der eben dann auch durchaus mal seine düstere zeigt, was die Kunst betrifft.
Also alles in allem ein gelungener Auftakt des neuen Festivals. München hat ein neues Festival, ja Mai, es dauert noch ein paar Spieltage. Die Staatsoper kooperiert dabei mit dem Volkstheater und dem Residenztheater. Der Musikkritiker Jörn Florian Fuchs hat uns gesagt, wie er die ersten Festivalspremieren bewertet. Dafür Dankeschön und noch einen guten Abend.
Gerne, danke.
Außergewöhnliche Hitze, Dürreperioden, Ernteausfälle und reißendes Hochwasser. Diese Phänomene werden stärker, sie wiederholen sich und führen jedem vor Augen, was der Klimawandel längst anrichtet. Wer in gemäßigten nördlichen Zonen lebt, kann sich noch ein wenig hinwegtäuschen über die Auswirkungen verfehlter Klimapolitik. Aber wie lange? Im Baltikum ist gerade ein mobiles Klimamuseum unterwegs, das Aufklärung leistet und ganz konkret erlebbar macht, wie sich die Erhitzung der Erde anfühlt. Katharina Peetz hat das temporäre Museum in der litauischen Hauptstadt besucht.
Der Kathedralenplatz ist einer der Touristen-Hotspots in Vilnius. Von hier zweigt auch die Haupteinkaufsmeile, der Gediminas Prospekt, ab. An diesem Morgen rast eine Gruppe Rennradfahrer vorbei. Auch ein paar Touristen sind schon hier und blicken neugierig in Richtung der vier schlichten weißen Container, die direkt neben der Kathedrale aufgebaut sind.
Die Menschen gehen durch den Gediminas-Prospekt und fragen, was hier los ist, warum Schiffscontainer am Kathedralenplatz stehen.
Emilia Bitterite koordiniert das mobile Klimamuseum in Vilnius. Die 22-Jährige gehört zur Active Youth Association, die das interaktive Museumsprojekt federführend entwickelt hat. Durch 20 Städte in Litauen und Lettland reisen die vier Ausstellungscontainer dieses und nächstes Jahr. Ziel ist es, die Klimaerhitzung besonders für die jüngere Generation greifbar zu machen und auch erfahrbar. Gewitter, Starkregen, die Soundeffekte im ersten Container stimmen auf Extremwetterereignisse ein.
Hier gibt es so einen Lüftungsschacht, da kann ich mal meine Hand reinstecken, um zu probieren, 50 Grad, wie fühlt sich das eigentlich an? Ich muss sagen, weil ich jetzt gerade früh morgens von draußen komme, eigentlich ganz angenehm, aber eben auch nur schön für die Hände zum Wärmen. 50 Grad den ganzen Tag am Körper, nicht so angenehm.
Die vier Schiffscontainer widmen sich unterschiedlichen Schwerpunkten. Von allgemeinen Informationen zur Erderhitzung, den politischen Zielen beim Klimaschutz, über Landwirtschaft und Biodiversität bis hin zum nachhaltigen Lebensstil. Das Museum verspricht selbst, ressourcenschonend zu sein. Möglichst wenig Plastik. Das Inventar soll nach der Ausstellung in einem anderen Museum wiederverwendet werden. Die Türen zu den weiß lackierten Containern stehen die ganze Zeit offen, damit es keine Klimaanlage braucht. Die Verantwortung jedes Einzelnen steht im Fokus des Museums. Appelliert wird vor allem an Kinder und Jugendliche. Eine Gruppe von Drittklässlern reißt sich Armbändchen von der Wand. Local Hero oder Tree Hero steht zum Beispiel darauf. Und die Anregung, pflanz einen Baum, kauf nur noch regional ein. Demante ist eine der Freiwilligen, die Kinder durch das Museum führt. Sie seien stolz darauf, wenn sie etwas zur Klimakrise wissen und springen auf alles Interaktive an.
Alles, wo sie irgendwas klicken oder drücken können. Und Sachen, bei denen sie sich vergleichen können. Zum Beispiel beim Essensplan, wo man vergleichen kann, wie umweltfreundlich der ist. Sie vergleichen dann. Oh, mein Essen entspricht drei Bäumen. Meins 93.
Den Essensplan kann man sich auf einem Touchscreen zusammenstellen. Es gibt eine kleine Auswahl an Mahlzeiten.
Müsli, Rührei, Pfannkuchen, English Breakfast oder Cheese Sandwich. Ich probiere es mal mit den Pancakes. Ich droppe es hier rüber. Achso, Mittagessen suche ich mir auch eins aus. Mushroom Risotto, Pilzrisotto, klingt gut. Kommt auch auf den Teller.
Dazu noch Snack und Abendessen.
Jetzt wird mein Fußabdruck, mein Essensabdruck ausgerechnet. Also, mein Frühstück sind 0,67 Kilogramm CO2 mit den Pancakes, das geht noch. Lunch auch 0,4 Kilogramm mit dem Pilzrisotto. Die Ananas haut richtig rein, 3 Kilo CO2. Und auch die Pizza Margherita mit knapp 2 Kilogramm CO2.
Wäre das mein täglicher Essensplan, bräuchte es pro Jahr 53 Bäume, um den CO2-Ausstoß zu kompensieren. Wer sich mit Emissionen, Klimaerhitzung und Biodiversität schon beschäftigt hat, erfährt im Museum nichts grundlegend Neues. Aber die Ausstellung bringt das Thema auf spielerische Art und Weise nahe. Und fängt damit ein Versäumnis des litauischen Bildungssystems auf, sagt Koordinatorin Emilia Bitterite.
In litauischen Schulen mangelt es in diesem Bereich. Mit unserem Projekt wollen wir auf interessante, interaktive und spielerische Weise zur Bildung beitragen.
In den meisten Lehrplänen habe die Klimakrise keine Priorität. Es hänge am jeweiligen Lehrer oder der Lehrerin, wie viel die Kinder darüber lernen. Die Nachfrage scheint da zu sein. Die Termine für Schulklassen sind für die 2 Wochen, die das Mobil in Vilnius ist, schon komplett ausgebucht. Anschließend geht es knapp 30 Kilometer weiter nach Westen. Nächste Station, die litauische Kleinstadt Trakai.
Katharina Peetz über das große Interesse, auf das das mobile Klimamuseum in Vilnius stößt, der ersten Station durch die baltischen Länder. Arno Otsesek hat sich mit den Kulturseiten vom 24. Mai beschäftigt. Hier seine Auslese.
Im Mittelpunkt fast aller längeren Feuilletonartikel stehen mal wieder Männer, darunter Tom Cruise, Henry Nannen, Boris Johnson und Volodymyr Zelensky. Dennoch benötigen wir keinen Wink unseres inneren Gleichstellungsbeauftragten, um uns zunächst mit der Neunzürcher Zeitung Marlene Dumas zuzuwenden. Denn diese Malerin, deren Werke derzeit im Palazzo Grassi in Venedig ausgestellt werden, ist ein krasses Unikum, wenn Sie uns diesen Ausdruck erlauben. Trotz oder gerade wegen ihrer Scham und tabulosen Bilder gilt Marlene Dumas als eine der größten Künstlerinnen unserer Tage, hebt der NZZ-Autor Philipp Meyer hervor. Sie hat eines der amoralischsten Werke geschaffen, die man sich in unserer politisch überkorrekten Zeit vorstellen kann. Meyer erwähnt das Selbstporträt Drunk, auf dem sich Dumas, alt, nackt, mit hängendem Busen, Augenringen, roter Nase und nur mit Flipflops an den Füßen zeigt. Ein Beispiel von vielen, in denen Meyer Dumas unbedingten Willen zu künstlerischer Freiheit und Tabulosigkeit erkennt. Das macht selbst ihre anstößigen Werke so überzeugend, etwa diese Ansicht einer Sexarbeiterin aus dem Amsterdamer Rotlichtmilieu von hinten. Vulva und Anus bietet sie unserem Blick dar. Die rosa Farbe dieses Bildes mit dem Titel Miss Pompadour ist indes so zart, der Blick der Dargestellten, die über die gewölbte Linie ihres Gesäßes zurückschaut, so entwaffnend, dass das Publikum vor dem Werk im Palazzo Grassi erstarrt wie vor einem Andachtsbild. Übrigens, Marlene Dumas hat einmal gesagt, wenn Malen weiblich ist und Wahnsinn eine weibliche Krankheit, dann sind alle Malerinnen verrückt und alle Maler sind Frauen. Nun zu den Männern. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung greift Ferdinand Mount, Publizist und ehemals Berater von Maggie Thatcher, den britischen Premier Boris Johnson an. Volkmann Mount sollte niemand glauben, dass Johnson nach vollzogenem Brexit ein gewöhnlicher Premier würde, einer, der sich nur noch das übliche Quantum an Lügen und Gesetzesverstößen zu Schulden kommen ließe. Fehlanzeige, konstatiert Mount. Es stehen grausigere Aufgaben einer Art an, die noch keine konservative Regierung vor ihm ins Auge gefasst hat. Boris Johnsons persönlicher Ehrgeiz passt bestens zu dem ehrgeizigen Programm, das die Tory-Rechte sich vorgenommen hat, und in dem der Brexit nur das erste und auffälligste Vorhaben war. Sie hoffen, auch die konstitutionellen und administrativen Reformen der Blair-Jahre rückgängig machen zu können. Das übergeordnete Ziel wird oft als eine Art Nationalpopulismus beschrieben, wie Trump, Orban, Bolsonaro und Erdogan ihn betrieben haben. Wie die Kampagne im Einzelnen aussieht, lesen Sie bitte in der FAZ nach. Unter dem Titel Henry Nannens Langer Schatten schreibt nach anderen Autoren nun auch der Medienhistoriker Tim Tolsdorf in der Tageszeitung Die Welt über die NS-Vergangenheit des Sterngründers und namentlich über dessen Mitarbeit an der antisemitischen Südstern-Propaganda der Nazis. Warum das wichtig ist, steht für Tolsdorf außer Frage. Was Nannen von vielen belasteten Journalisten unterscheidet, ist sein immenser Erfolg nach dem Krieg und die Tatsache, dass sein Name bis heute intensiv genutzt wird, um für die Marke Stern zu werben. Dabei zieht sich der Kampf mit Nannens Vergangenheit durch die jüngere Geschichte der Marke wie ein brauner Faden. Volodymyr Zelensky und Tom Cruise, der Ukraine-Krieg und der Film Top Gun Maverick, wie schon in der vergangenen Woche treffen beide und beides auch in den aktuellen Feuilletons zusammen. Cruise ist seine eigene Marke, immer außer Konkurrenz und dabei mit der Ausstrahlung eines Draufgängers, der Ehrgeiz atmet wie andere Menschen Luft, heißt es in der NZZ. Während im Berliner Tagesspiegel Gerrit Bartels den Redner Volodymyr Zelensky lobt, der mit seiner rhetorischen Überzeugungskraft früh zum Sieger der Worte und Bilder geworden sei. Das ist nun schon oft gesagt worden, wenn auch zugegeben, noch nicht von allen. Sie hören unsere leise Unzufriedenheit. Doch Sie werden sich natürlich Ihr eigenes Urteil über den aktuellen Feuilletonstoff bilden. Und uns bleibt nur, Ihnen mit einer Überschrift der SZ zu wünschen: Wohlbekomm's.
Das wollen wir hoffen. Für Fazit verabschiedet sich Sigurd Brinkmann. Ich wünsche eine gute Nacht.